Dieser Podcast von der WAZ und Radio Bochum wird gesponsert von den Stadtwerken Bochum.
Es war ein Totalausfall am Samstag. Der VfL verliert gegen Stuttgart und zwar deutlich. Und wir machen das Thema auf, gibt's ein Mentalitätsproblem eigentlich jetzt beim VfL? Das fragt ihr euch auch. Und es gibt natürlich Nebenkriegsschauplätze. Zum einen die Gesangsanlage. Darüber wollen wir diskutieren und Meinungen austauschen und eure Meinung hören. Und da gibt es natürlich Personal zu besprechen. Duffner ist angekommen an der Kastropper Straße und Simon Zoller kehrt zurück zum VfL Bochum. All das heute bei Inside VfL.
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk von der WAZ und Radio Bochum.
Hallo zusammen, heute ist dabei Ralf Ritter von der WAZ.
Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich.
Und der liebe Kollege ebenfalls von der WAZ, Markus Rensinghoff.
Hallo, guten Morgen. Besondere Grüße gehen heute raus an die U18 der SG Söderwich. Die hat einen ähnlichen Spieltag hinter sich wie der VfL Bochum. Wichtiges Spiel, klar verloren. Jungs, Kopf hoch, gilt für beide Mannschaften. Guten Morgen, guten Tag, guten Abend.
Genau. An der Stelle auch alle Hobbyfußballer unter euch. Kopf hoch, wenn es für euch so aussieht wie beim VfL. Mein Name ist Annalena Fehdke von Radio Bochum. Wo man jetzt auch wahrscheinlich immer noch Kopf hoch sagen muss, ist beim vierten Kollegen Günther Pohl von Radio Bochum, der klang am Wochenende so.
Ja, was soll ich sagen? Ich bin fassungslos, steht hier 0-4 und das ist sogar in Ordnung, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Das ist heute eine Vorstellung, die einem Erstligisten jetzt auch nicht mehr gerecht wird.
Ja, im Prinzip.
Alles gesagt.
Gute Zusammenfassung.
Fast alles gesagt. Danke, ich würde sogar noch toppen. Er sagt, dass 0-4 geht in Ordnung. Eigentlich konnte der VfL Bochum sogar noch froh sein, nur 0-4, auch so bitter, wie sich das anhört, verloren zu haben. Mhm. Denn 6-7 hätten es auch sein können vom VfB Stuttgart, wenn die da schon in der ersten Halbzeit ihre Gegenstöße konsequenter durchgespielt hätten. Mhm. Und in der zweiten vielleicht auch nicht ein bisschen dann vom Gaspedal gegangen sind.
Da, ja, aber dann lass uns das mal auseinandernehmen. Insgesamt.
Wollen wir das wirklich noch tun? Weil nicht so Dieter Hecking-mäßig jetzt schon vergessen alles?
Ich weiß nicht, ob das
ich glaube nicht, dass das schon vergessen hat.
So ist auch, also bei den Fans.
Er hat es so gesagt, ja, aber ich gehe fest davon aus, dass er zumindest in Individual- und Gruppengesprächen da schon nochmal die Finger schwer in die Wunden legen wird.
Mhm. Ja, zumindest das thematisieren, was ja da angedeutet wurde, Trainingsleistung, wo die Mannschaft gesagt hat, Training war doch die Woche gut. Und Dieter Hecking gesagt, sehen Sie, da ist das Problem. Training war die Woche eben nicht gut. Also nicht jeden Tag. Ich glaube, es ging explizit um einen Tag. Aber das ist eine unterschiedliche Wahrnehmung der Spieler und des Trainers, der das wohl hat schon dann kommen sehen. Ne? Mhm.
Ja. Ja, also ich weiß gar nicht, wo man anfängt. Die Abwehr natürlich komplett überrannt, Abwehr einfach zu instabil. Aufstellungsproblem, Fragezeichen?
Ja, kann man jetzt natürlich im Nachgang wunderbar sagen, dass es nicht geholfen hat, dass Marion Boadu wieder da war. So, also ich meine, ne, Ralf hat es in seinem Kommentar auch richtig geschrieben, das jetzt nur an ihm festzumachen, aber da fängt es halt an. Ja, die Abwehr sah nicht gut aus, Ivan Ordiz hat Tempodefizite und das wird ganz deutlich, als er gegen Demirovic dann vor dem 0-2 das Laufduell verliert. Moderner Fußball fängt die Verteidigung vorne an und da hat's nicht gepasst. Dann hat's im Mittelfeld nicht gepasst. Die Jungs, die da sonst auch gute Leistungen liefern, waren auch alle neben der Kappe. Ja, und dann bist du hinten dann in der Abwehr. Ja, dann kannst du auch nicht mehr viel retten.
Die sind ja überhaupt nicht reingekommen in die Zweikämpfe, sind nur hinterhergerannt. Böse Zungen sagen, sind noch nicht mal hinterhergerannt, sondern hinterhergegangen. Ist jetzt ein bisschen überspitzt, würde ich sagen, aber ja, vorne fängt's an, Markus hat's gesagt, Marion Boadu ist bekanntermaßen nicht der perfektionierte Anläufer, der die defensive Zweikämpfe gewinnt vorne, der die Bälle erobert, sondern ist ein Strafraumstürmer und in diesem System zumindest war er da am Samstag sicherlich fehl am Platz zusammen mit Hofmann, das hat nicht funktioniert. Ich denke, da wird Dieter Hecking auch die Konsequenzen draus ziehen und zumindest dieses Double nicht mehr in dieser Form bringen. Ich muss aber persönlich sagen, Aufstellungsproblem, ich habe vor dem Anpfiff gesagt, die Aufstellung ist völlig in Ordnung. Da haben 10 Spieler gespielt, die vorher in Leverkusen sehr gut gespielt haben, auch wenn sie 1-3 verloren haben. Und dann kam halt Boadu dazu für Masuras. Ich persönlich habe immer gesagt, Boadu braucht der VfL Bochum, er braucht seine Tore. dass es dann so dermaßen daneben geht. Ja, vielleicht muss Boadu aus meiner Sicht eher im 4-3-3 spielen, dass er ganz klar der Zielstürmer ist in der Box und mit Tempo über außen und Flanken dann über außen auch gefüttert wird.
Mhm. Ja, also Aufstellung ist ja das eine. Jetzt stellte sich auch die Frage bei euch nach der Mentalität.
Fanfrage der Woche.
Also wir haben einmal eine WhatsApp-Nachricht von Heiko bekommen, der sagt, er beschreibt im Prinzip den Auftritt als energielos, machtlos, willenslos, konzeptlos, durchschlagslos und ideenlos.
Ganz schön viel los.
Ganz schön viele Worte, genau. Und dann sagt er so, sind wir bald wieder einen sehr guten Trainer los. Das macht uns Fans nur noch sprachlos. So ist der VfL die erste Liga los. Ein Dichter fast. Ja, und dann fragt Christoph uns per Mail, wie lässt sich das denn erklären? Haben wir neben einem Qualitäts- jetzt auch ein Mentalitätsproblem?
Ja, ich meine, wir sind wir dann wieder bei Schwarz-Weiß. Ne, die Wochen vorher waren die Leistungen gut und dann sind wir dann auch an dem Punkt vor dem Spiel in München, wo alle gesagt haben, wenn wir aus diesen folgenden 4 Spielen gegen München, Frankfurt, Leverkusen, Stuttgart 3 Punkte holen, alles wunderbar. Jetzt sind es 3 Punkte geworden und trotzdem wird dann alles kritisch hinterfragt, was auch nach so einem Spiel wie jetzt gegen Stuttgart natürlich auch angebracht ist und auch klar ist, dass das dann aufs Tableau kommt. Aber die Spiele vorher darf man halt nicht vergessen. Das Spiel jetzt gegen Stuttgart war grottenschlecht. So, schlechteste Leistung des, na gut, in Hoffenheim war noch schlechter, gegen Frankfurt Hinrunde war auch noch schlechter, okay. Schlechteste Spiel unter Dieter Hecking, sagen wir mal so.
Definitiv.
Aber
auch höchste Niederlage.
Ja, eben. Ne, so
erste Mal vorher, 4 Gegentore.
Genau das. Mhm. Und auch, Ralf hat es ja richtig angesprochen, hätten auch mehr werden können. Glücklicherweise sind es dann nur 4 geworden. Aber ja, Dieter Hecking macht es dann ja richtig. Und das ist ja dann auch die Erfahrung, die er mitbringt, dass er sagt, ja, so ein Spiel hat man. Ja, und mehr kannst du dazu auch nicht mehr sagen. Weil ne, natürlich müssen die, das wissen auch alle, gegen Augsburg ein anderes Gesicht zeigen. Das werden die auch. Also davon bin ich ja fest überzeugt. Also, aber das Spiel gegen Stuttgart, du gehst da natürlich rein mit dem Blick, Stuttgart hat am Mittwoch gespielt, hat mal ein paar Körner gelassen, dann fehlen etliche Spieler. Ja, aber dann machen die nach 11 Minuten 2 Tore. Ja, und dann ab da war das Spiel durch. Da wusstest du, da passiert nichts mehr, weil einfach da die Körpersprache entsprechend war beim VfL Bochum. Da hast du schon gesehen, das läuft ja gar nicht so, wie wir es wollen, ja, wie wir uns das gedacht haben. Und dann fangen die untereinander an zu motzen, dann wird jede Schiedsrichterentscheidung dann auch noch irgendwie kritisiert. Die waren mit ihren Gedanken überall, aber nicht bei ihrer Leistung.
Auch dieses Untereinandermotzen, das ist auch was gewesen, das wir so eigentlich noch nicht gesehen haben, die Saison, so
ja,
richtig,
ja,
oder?
Ja, Markus hat es ja gesagt, 0-1, 0-2, nichts geht und dann kommt der Frust und dann wird sich gegenseitig angemoppert.
Aber da läuten natürlich die Alarmglocken,
da läuten,
ne,
absolut
Fan,
die Alarmglocken als Fan.
Das letzte Mal, als gemotzt wurde, lief auch nichts. Ich möchte vor einem Jahr erinnern, ne? Als es von einer Person ausging, das Motzen.
Ja, nicht nur von Manuel Riemann, aber da wurde es besonders deutlich und das, ich glaube, das Thema müssen wir jetzt nicht von vorne bis hinten wieder aufrollen, das war dann ja auch nur das
Tüpfelchen. Aber es ist ja ein Symptom vielleicht von etwas, von diesem Mentalitätsproblem, wenn es eins gegeben hat am Samstag, was wir so ja nicht weiter sehen wollen als Fans.
Ja, was wir bisher auch nicht gesehen haben, das ist ja der Punkt. Die haben ja auch gegen Frankfurt und gegen Leverkusen gute Leistungen gezeigt und haben sich da nicht belohnt.
Und da würde ich einhaken. Gute Leistung gezeigt, haben viel Lob gekriegt, auch von uns, von allen, vom Trainer, untereinander, ey, wir spielen gut und wir haben, glaube ich, sogar getitelt, so spielt kein Absteiger und vielleicht ist das ein bisschen in den Köpfen drin gewesen, ey, wir sind gut, wir sind am richtigen guten Weg, wir spielen jetzt richtig guten Fußball und so hauen wir Stuttgart mal eben weg. Vielleicht sind da so 5-10% dann in den Köpfen schon drin gewesen. Das machen wir schon hier. Wir sind gut drauf.
Wird schon irgendwie werden.
Und der Fokus auf die Basics, das Wort hat Dieter Hecking dann ja auch in der Pressekonferenz benutzt, der Fokus auf die Basics war nicht zu 100% gegeben. Und der muss sein, defensive Stabilität, intensive Zweikämpfe zu führen, kompakt zu verschieben, also sich gegenseitig zu helfen. Die Abstände waren ja viel zu groß, wurde nicht nachgeschoben, nicht nach links, nach rechts. Ich habe da mehrere Szenen im Kopf, Gerrit Holtmann rudert mit den Armen, hat den Ball, mehrere Stuttgarter vor ihm, wusste gar nicht wohin. Also auch das Spiel ohne Ball hat überhaupt nicht stattgefunden, dass man sich anbietet, freiläuft. Sissoko ist einmal, habe ich vor Kopf, an der Linie losmarschiert. Da sah sich auch wieder drei Stuttgartern gegenüber, hat geguckt, keiner da. Hat sich dann festgerannt, das war so typisch, ne? Also es passte nicht.
Oder? Ja, neben der Stimmung auf dem Platz möchte ich noch das Fass aufmachen der Stimmung im Stadion, so generell. Wir hatten jetzt das zweite Mal oder das erste Mal so richtig während des Spiels die Situation, dass die Gesangsanlage der Ultras getestet wurde. Ich habe nichts Gutes darüber gehört, sagen wir mal so. Neben meiner eigenen Meinung, die auch nicht unbedingt, also ich bin jetzt auch nicht begeistert davon, sagen wir mal so, aber sowohl in der Kurve als auch in Kommentarspalten hier und da kommt es irgendwie nicht ganz so gut an. Wie ist das bei euch gewesen? Wie habt ihr das vernommen?
Also positiv war, dass der Support bis zum Ende da war, aus der Ost, das muss man ja sagen. Wenn das Stadion, der VfL es ja geschafft hat, das Stadion leer zu spielen gegen Ende.
Auch eine Sache, wo man natürlich den
Fans sagen könnte, ja, was bist du für ein Fan, wenn du schon vor Schluss 5 gehst?
Ne? Die Süd war ziemlich leer.
Die Ost, da geht keiner. Oder wenn dann einige.
Vereinzelt.
Ja. Ne? So, aber das sah jetzt von der Pressetribüne drauf schauend, sah das nicht so aus, als wäre da würden da viele gegangen sein. Und ja, du sprichst es an, in den Foren habe ich auch nichts Positives gelesen. Und wenn du mit den Menschen gesprochen hast, dann war es auch am Fernsehen sogar nervig, ne, dass irgendwie, weil dann nur noch die Gesangsanlage zu hören war.
Ja. Ich wollte gerade sagen, in den Foren haben sich nach meinem Eindruck, kann ich ja jetzt nicht so genau nachrecherchieren, aber nach meinem Eindruck haben die meisten, die da geschrieben haben, sich auf das Fernsehen auch bezogen und Fernsehen geguckt. Und da kam es wohl richtig schlecht drüber, weil die TV-Mikros und die Boxen standen sehr eng beieinander. Und der Vorsänger der Ultras, der übrigens nicht der Hauptvorsänger war, der war krank. Das kam dann auch noch hinzu, steht irgendwie unter keinem guten Stern, die neue Gesangsanlage. Hatte so eine Art Dauerbeschallung dann in die Wohnzimmer transferiert und das klang wohl richtig schräg und fürchterlich und viel zu laut. Und ja, auf meinem Platz, wir sitzen ja mittig Nord, kam jetzt gar nicht so viel rüber. Nee. Da bin ich bei Markus, dass durchaus auf jeden Fall Support da war in der Ostkurve, was erstmal positiv ist. Aber dieses, ja, dann habe ich noch mit einigen Fans gesprochen, die auch wie du in der Kurve waren. Ja, da war die mehrheitliche Meinung schon nervig. Jetzt muss man allerdings auch, und das haben die auch eigentlich unisono gesagt, bei dem Spielverlauf ist es aber auch schwer, mit irgendwas nicht zu nerven.
Genau das.
Ja, ja, also das war, glaub ich, die haben auch gesagt, gibt dem Ding jetzt noch eine Chance gegen Augsburg, wo es dann hoffentlich mal wieder spitz auf Knopf steht. Und dann kann das auch anders aussehen. Aber jetzt bei dem Spielverlauf war es schwer und ja.
Also ich kann ja vielleicht mal meinen Eindruck so ein bisschen schildern. Ich habe das Gefühl, manchmal wird zu oft an oder zu lange an Liedern, an Fangesängen festgehalten, die einfach nicht zünden. Und dann kommt aber weiterhin diese Beschallung der Vorsänger und man denkt so, ja komm, lass weitermachen.
Und ja, aber kann man halt nicht so wie bei Amazon skippen, ne? So. Weiter, bitte, nächstes Lied. Ne?
Ja,
wir müssen schon zu Ende singen.
Also, weiß ich nicht, manchmal wünsche ich mir ein bisschen, dass die Stimmung einfach besser gelesen wird oder dann, dass man, ich weiß auch nicht. Also,
das hat
es
mir
ist
auch,
schwierig.
Auch einer gesagt, so in deiner Richtung, der wirklich sehr gut vernetzt ist und neutral sozusagen den Ultras gegenüber, ne? Nicht per se kritisch, sondern so neutral zu allen Seiten. Der hat auch gesagt, es hängt halt auch viel davon ab, wer das Mikro dann bedient. Wie feinfühlig ist der, wann macht er was? Und da ist sicherlich Luft nach oben.
Wobei man jetzt ja auch sagen muss, wir hatten dreimal, glaube ich, die Situation in der Ost, ich weiß nicht, ob ihr das dann gehört habt, dass nach einem Sani gerufen wurde. Das ist natürlich dann auch ein Effekt, habe ich gedacht, der natürlich irgendwie ja fast praktisch ist, dass man das dann so durchgeben kann und so dann aufrufen kann. Das ging dann, glaube ich, fixer als sonst. War mein Eindruck
genau,
auf jeden
Fall.
Genau,
da war es positiv, die Angabe. Ja.
Insofern
wenn
kann
Menschen
man,
damit geholfen werden kann, na klar, aber so ist es halt nicht gedacht.
Nein, natürlich nicht. Nee. Insofern kann man auch, finde ich, die Stimmung nicht so richtig, also klar, einerseits dieses Spiel plus dann dreimal so ein Einsatz, da ist er natürlich auch ruhig. Aber ich fand es insgesamt auch einfach ruhiger als sonst. Und dann ist es natürlich so eine Henne-Ei-Situation. Ne? Was war zuerst da? Gute Leistung vom VfL oder Support von den Fans?
Das war nach ja wenigen Sekunden war Stuttgart schon am Drücker und du hast nach 2 Minuten schon gedacht, oh wei, das gibt, wenn das so weitergeht, gibt das eine Klatsche und 2-0 nach 10 Minuten, da leidet die Stimmung, also.
Ja.
Ja, eben, so, und das ist, ne, Ralf hat es ja angesprochen, wenn der VfL gegen Augsburg nach 11 Minuten 2-0 führt, dann ist das Stadion da. So, dann nimmt das, dann ist da auch sowieso eine andere Grundlautstärke und dann würden auch Fans dann sagen, ja, heute war aber der Support gut und diese Anlage super.
Und ich finde, so ein Spiel hat die Anlage als Test jetzt auch nochmal verdient.
Verdient, weiß ich nicht. Das hat irgendwie keine Anlage verdient. Die Anlage schon gar nicht die und Fans, die VfL-Fans also schon auch überhaupt nicht. Hätten sich gerne gespart. Nee, besser nicht.
Ja doch, um das richtig getestet zu haben, brauchen wir nochmal ein gutes Spiel.
Brauchen wir ein gutes Spiel, ja, aber dieses schlechte Spiel brauchte es ja nicht. Also es ist ja.
Ja, ja, also nein, ich meine so ein Spiel, wo man dann eben am Samstag 2-0 führt, zum Beispiel.
Ja.
Ich glaube,
die Mannschaft ist jetzt absolut in der Pflicht, ne?
Ja, ist sie ja immer, aber das ist jetzt natürlich nochmal mehr. Das ist ja gar keine Frage.
Nochmal mehr, zumal die Heimbilanz jetzt in den letzten Wochen dann doch Anlass zur Sorge gibt. 4 der letzten 5 Spiele verloren. Ja, nur das.
Absolut. Wir gucken gleich auf jeden Fall nochmal genauer auf Augsburg. Ich möchte auf jeden Fall gerne noch eure Meinung dazu wissen, zur Anlage, wenn ihr in der Ostkurve stand, wenn ihr vorm Fernseher saßt. Schreibt uns gerne in die Kommentare, wie ihr, ob ihr das weiterführen wollt, das Experiment, oder sagt, komm, lass gut sein. und vorher, bevor wir auf Augsburg kommen, nochmal 2 Personalien zu besprechen. Zum einen, Dirk Duffner ist angekommen an der Castropa.
Double D.
Genau. Sagen wir die DI-Intelligenz und,
die doppelte D-Intelligenz.
Und DD.
Mein Gott.
Dirk und Dieter.
Ja. Wie habt ihr ihn erlebt in seinen ersten Tagen beim VfL?
Ja, souverän bei der Pressekonferenz, wie er sich vorgestellt hat, kam sehr sympathisch rüber. Aber gut, mit Sympathie gewinnt man keine Punkte, ist eine Plattitüde, ich zahle 5 Euro ins Phrasenschwein. seine Arbeit fängt genau heute offiziell richtig an. Heute ist sein offiziell erster Arbeitstag. Und messen kann man ihn und bewerten kann man ihn ja, ich sag mal, frühestens im Winter. Na, wenn die Sommertransferperiode vorbei ist, wenn die Mannschaft gezeigt hat, was sie kann oder nicht kann. Und dann kann man genauer hingucken. Ne? Ansonsten, er hat deutlich gemacht, dass er die Strategie des Vereins, die jetzt nicht neu ist, sondern fortgeführt wird, voll unterstützt und da voll hintersteht. Das war ja auch ein Kriterium, warum sich der VfL dann für ihn auch entschieden hat. Da geht es insbesondere zum Beispiel um Kaderwertmanagement, also eigene Talente noch besser zu fördern und zu integrieren und zu Profis zu machen, damit sie dann in 2-3 Jahren auch Geld bringen. Denn anders, das hat Ilja Kenzig, sagte ja schon seit Monaten gesagt, kann der VfL Bochum finanziell auf Strecke nicht mithalten in der Bundesliga. Mhm. Das ist ein Langzeitprojekt, muss man sagen, das schon angestoßen ist. Kaspar Kuschierski zum Beispiel hat ja seinen ersten Profivertrag jetzt unterschrieben. Riesentalent, das wird nächste Saison im Kader der Profis sein.
Könnte noch U19 spielen, nicht trotzdem bei den Profis.
Ja. Und die Talenteförderung, die dann Dirk Duffner ja auch vorantreiben will, die richtigen Leute, die musst du ja viel früher entdecken, sonst kriegst du sie ja nicht mehr. In der A-Jugend kriegst du diese Spieler nicht mehr, die beim VfL Bochum Profi werden. Da sind andere schon längst dran, du musst sie schon viel früher binden und eine klare Perspektive aufzeigen und ja, das ist kurzfristig, wird das nicht zu bewerten sein. Da muss man ihm schon ein bisschen Zeit geben.
Ja, wobei das Talentwerk des VfL Bochum, jetzt mal die U17, die zwar jetzt ein bisschen schwächelt und vielleicht das Achtelfinale nicht erreicht.
Viele Ausfälle.
Ne, ja. Genau das. Und da sind aber auch schon Jungs dabei, die ja auch schon irgendwie den Anschein erwecken, als könnten sie dann auch perspektivisch dann auch einen Profivertrag bekommen.
Also Dirk Duffner fängt da jetzt nicht bei Null an. Ne? Er setzt die Arbeit fort und vielleicht kann er an der einen oder anderen Stellschraube dann noch drehen, dass es halt noch besser wird.
Ja, und vor allen Dingen eben, das fand ich interessant von Ilja Kenzig, dem Geschäftsführer, den wir ja angesprochen haben dann auch, irgendwie die Arbeit von Dirk Duffner. Und Ilja Kenzig sagt, ja, wir haben schon ganz viele Verträge verlängert und auch schon Spieler, die kommen schon zu uns. Das wisst ihr alle noch gar nicht. Ne? So, das
bin gespannt.
Fand ich schon bemerkenswert, kann ich nicht anders sagen. Das war ja schon irgendwie, ja, Dirk Duffner, ja, du kannst hier mal weiterarbeiten. Wir haben ja schon das Feld bestellt. Ne? Eigentlich steht der Kader schon irgendwie. Und dann, unabhängig quasi von erster und zweiter Liga. Dem ist nicht so. Ne? Natürlich werden etliche Spieler sagen, ich komme nur, wenn jetzt für die Bundesliga. Oder andere sagen, mir ist egal, weil ich bin halt eigentlich Zweitligaspieler und ne, würde mich freuen, wenn ihr in der Bundesliga bleibt und komme dann natürlich auch für die zweite Liga. Das macht es jetzt dieser Tage nochmal schwieriger.
Das sind natürlich alles Planungen, die im Hintergrund
laufen. Die im Hintergrund laufen, ja, na klar. Ich meine, die aber auch nicht neu sind für den VfL Bochum, weil, korrigiert mich, aber in den vergangenen Jahren Bundesliga war es immer so, dass der VfL gegen Abstieg gespielt hat, oder? Nein, ich meine, das macht es nicht leichter, aber das ist dann irgendwie, ja, das übliche Tagesgeschäft. Ne?
Ja.
So, und ne, das Beuteschema des VfL Bochum, was Spieler anbelangt, ändert sich nicht.
So. Ne? Ich meine, es war am Spieltag selbst, dass noch eine Nachricht kam.
Simon Zoller beendet seine Karriere.
Simon Zoller beendet seine, in einem emotionalen Video nach dem Motto, wer schneidet hier Zwiebeln? Es ist wirklich, also ich muss auch sagen, es ist eine Sentimentalität mit diesem Mann verbunden, weil er einfach in der Zeit auch da war. Ich weiß nicht, also ich habe mich auch mit einem Kollegen noch unterhalten, wir haben gesagt, wir müssten noch mal so eine All-Star-Mannschaft spielen lassen und Zolli würde dazugehören.
Ja, dieser Dreiklang auch, oder? Mats Hummels, Thomas Müller, Simon Zoller.
Ja, genau.
Ja.
Das war eine schöne Flut.
So nämlich, ja. Ja.
Ja, also mein persönlicher Bezug zu Zoller ist auf jeden Fall der größte. Da ist mir natürlich der Rest ein bisschen egaler gewesen. Ja, Zoller ist jetzt bei St. Pauli zuletzt eigentlich eine kleine bis gar keine Rolle gespielt.
Gar keine.
So.
Nur verletzt, ja.
Genau. Und jetzt gibt's aber neben den Neuigkeiten noch mehr. Erzählt.
Hurra! Genau. Am Sonntag haben wir dann berichtet, dass Simon Zoller zum VfL Bochum zurückkehrt. Natürlich nicht als Stürmer, er hat ja seine Karriere beendet. Leider zu früh. Ne? Das Verletzungspech, das er auch in Bochum teilweise hatte. Kreuzbandriss erinnere ich dran. Hat ihm leider das frühe Karriereende dann beschert. Schon damals hieß es, oh, Zolli, der würde ganz gerne hier beim VfL Bochum nach der Karriere, die da noch nicht absehbar war, das Ende, weiterarbeiten. Und ja, da ist der VfL und Zolli haben da Kontakt gehalten. Und jetzt hat sich die Gelegenheit ergeben, ihn zu holen als Bindeglied zwischen Mannschaft, Geschäftsführung,
Trainer.
Staff, Trainerteam, auch im Scouting-Bereich soll er mitarbeiten, soll sich um organisatorische Dinge kümmern, was die Mannschaft angeht, soll natürlich als Ex-Profi ein Ohr haben für alle Spieler, insbesondere für Spieler, die sich vielleicht nicht so wohlfühlen oder die Anpassungsprobleme haben, die sonstige Probleme haben. Beispiel Sprachkurse, also diese Spieler mehr an die Hand nehmen sozusagen, da als Vertrauensmann fungieren. Und so ein Typ hat halt zuletzt gefehlt beim VfL. Auch das wurde ja schon im Oktober erkannt eigentlich, dass da einer fehlt für die Kabine als Bindeglied. Die Distanz zwischen Mannschaft und oberer Etage war zu groß. Und ja, zugleich wird das Trainerteam entlastet.
Ja, aber so ein Typ halt wirklich, also ja. so ein Charakter. Ich weiß nicht, es ist, also erstmal, jeder Verein, das war ja ein Reel, was der VfL unter anderem auch gepostet hatte. Und dann das war ein Collab-Post dann zwischen ganz vielen Vereinen. Weil egal bei welchem Verein war, ich glaube, also gab es irgendwen, der ihn nicht mochte. Ich weiß nicht, es ist einfach überall so beliebt gewesen.
Die Vereine in Summe nimmst natürlich wird es da draußen geben, die sagen, mit Zoller kann ich nichts anfangen,
ja.
Aber ja.
So die generelle Meinung?
Nein, der Mann ist einfach,
weil er auch,
ja, kann man nicht anders
sehr
sagen.
Sehr authentisch ist, ja, er ist immer ansprechbar, sowohl auch für uns Medien, aber auch für die Fans halt, hat immer ein offenes Ohr gehabt, ist ehrlich, ja, war immer einer, der in der Mixzone auch nach einem 0-4, Simon Zoller wäre mit Sicherheit gekommen. So wie es jetzt in dieser Saison vor allem Philipp Hofmann macht, der immer da ist und sich stellt, ne, dann immer noch draufkriegt, was er für ein dummes Zeug redet, aber sagt er halt auch nur das, was alle gesehen haben. Ja gut, also Simon Zoller, wirklich ein Typ, ja, der ist auf dem Boden geblieben, der ist fannah, aber auch bei den Profis, bei den Mitspielern auch immer angesehen gewesen.
Er hat ja auch Freundschaften
starker Charakter.
In Bochum.
Genau,
ja.
Guten Kontakt zu Toto. Und
ja, fehlt nur noch, dass man noch jemandem zurückkommt.
Ja. Ja,
weil das ist ja Toto für auch noch eine Funktion im Verein.
Genau, dann
jemand noch
wir,
dazu.
Dann haben
dann
wir die Dreifaltigkeit.
Und Robert Tesche nicht zu vergessen, ne, der gehört da auch noch rein. Ne,
ja, auch so ein
die vier
so
Musketiere. Ja, dann werden
aber das
Verein.
Ist ja auch eine langfristige Vereinsstrategie, die auch nicht neu ist. Ilja Kensich hat es auf der Mitgliederversammlung ja auch verkündet, dass man verdiente Spieler des VfL Bochum einbinden will nach Möglichkeit nach dem Ende ihrer Karriere. Zoller gehört auch dazu, war immerhin 4,5 Jahre da. Anthony Lozilla, Lozilla gehört dazu. Ja. Der wird auch einen Job kriegen nach seiner Karriere. Christian Gamboa wird einen Job kriegen. Und das ist gut, das schafft Identifikation, die man ja hier und da, ja nicht nur hier und da, sondern so grundsätzlich im Profifußball immer mehr vermisst, weil immer mehr gewechselt wird hier und dorthin, Leihspieler und so weiter. Und dann hat man wenigstens im Hintergrund Typen, die wirklich auch für den VfL stehen.
Absolut. Ich weiß nicht,
aus dieser Generation. Aus der Generation davor gibt es ja weitere, wie Atalamek. Klar. Sind ja alle da.
Zum Nick.
Ich weiß nicht, wie ihr das als Fans handhabt da draußen, aber wenn dann Spieler den VfL verlässt, entfolge ich dem manchmal auch bei Instagram. Also wenn wir dann nicht mehr so unbedingt mitkriegen, was er im neuen Verein noch so macht. Bei Zoller wäre mir das nicht eingefallen einfach. Dem folge ich gerne, aber auch verfolgt, wie er dann irgendwie, also auch, weiß ich nicht, wenn er jetzt persönliche Meilensteine im Leben hatte.
Heirat, Geburt seines Sohnes.
Genau. Ja. Also es ist einfach.
Ja, Zolli kennt schön. Zolli kennt halt auch die Medienseite, ne? Aus seiner früheren Beziehung. Muss man ja ganz klar sagen. Ne?
Genau.
Vontora ist ja nun mal ein Begriff in der Fußballlandschaft und er hat da schon auch andere Einblicke bekommen.
Ne?
Ralf und ich haben ja auch schon häufiger dann mit ihm gesprochen, weil er war einfach auch ein angenehmer Interviewpartner.
Würde mich auch mal freuen, wenn er hier zu Gast wäre. Man darf ja wohl noch
mal. Der war mal im Talk. Der war in einem anderen Format, aber ich hatte mal einen Talk mit ihm und da habe ich auch noch sehr gut in Erinnerung. Da waren wir, glaube ich, schon bei 35, 40 Minuten so ungefähr. Und klar, man konnte noch reden, aber mussten ja sagen, komm, so, jetzt reicht's. Und er sagte, nö, ich habe Zeit. Lass uns noch ein bisschen quatschen.
Ja, der ist auch da war und ist er Profi. Das ist einfach
klar.
So. Und er kennt die Landschaft und der weiß auch, und das war immer der Vorteil dann für uns Fragende, er wusste, worum es geht, dass wir halt unseren Job machen. Ne, und dann hat er auch dann versucht, dann auch vernünftige Antworten zu geben. Nicht halt, ne, irgendwie, war heute schlecht, ja, nächste Woche wollen wir besser machen.
Ja.
Ne, sondern da auch
der
ein bisschen.
Der wird niemals den Jonas Hector machen.
Jonas Hector oder auch Kevin Stöger, Entschuldigung, Grüße gehen raus an Kevin Stöger, aber der hat das wunderbar versteht, jegliche Brisanz aus Fragen zu nehmen.
Ja.
Ne, wenn man das mal positiv sieht.
Ja, also gut, das ist jetzt eine positive Nachricht, neben dem ganzen.
Ja,
fußballerischen im Moment.
Ja, natürlich. Verpflichtung, die Dufner auch eine positive Nachricht. Dann ist da die Vakanz nicht mehr vorhanden. Zolli ist eine gute Nachricht. Kaspar Kosiewski, gute Nachricht. Die U21 steht vor dem Aufstieg. Da gibt es schon viele gute Nachrichten. Und die Leistung des VfL Bochum in den vergangenen Wochen, die waren auch gut. Jetzt war sie gegen Stuttgart nicht gut. Und jetzt sollte auch allgemein die Amnesie einsetzen. War da was gegen Stuttgart? Nein, Spiel vergessen. Ne? Keine Analyse, so wie Dieter Hecking es angekündigt hat. Und weiter und dann Augsburg.
Eben, das ist jetzt ein bisschen richtungsweisend. Ich möchte dann mit euch ins Tippen kommen.
Tippspiel.
Ganz kurz, Fanschals zu vergeben. Dennis hat 27 Punkte erreicht diesen Spieltag.
Respekt.
Ja. Und Schienenspieler immerhin 22. So, damit seid ihr
unsere. Wer ist das? Paslak oder Wittek?
Ja, weiß ich nicht. Die haben sich da, glaube ich, eingeschlichen in unser Tippspiel. Ja.
Gerrit Holtmann
ist Schienenspieler?
Ja.
Okay. Er ist auch Schienenspieler, du hast recht.
Ja, ich glaube, wir können ja bei Kicktipp mal die Mailadressen durchgucken. Wenn da irgendwie g.holtmann@gmail.com oder sowas steht, wissen wir Bescheid. Ich weiß nicht, ob
das
dann
transparent machen. Obwohl, wenn das wäre, dann wird das sogar, wir können ihn fragen die Woche, dann wird er sogar sagen.
Okay.
Hat er keine Berührung.
Wir finden das raus.
Ja.
Beziehungsweise ihr schreibt uns ja einfach, wenn ihr die Fanschals haben wollt, dann schicken wir die euch zu. Und dann würden wir natürlich auch sehen, ob das Gerrit Holtmann ist. Meldet euch, genau.
Und Gerrit Holtmann würden wir natürlich persönlich überreichen. Beim Training.
Das wäre ja kein Problem, stimmt. Damit könnte man sich den Versand sparen, ja.
Ja.
Richtig.
Also Gerrit, ne, meld dich.
Gut, zweites Heimspiel in Folge. Augsburg ist zu Gast an der Kastropa.
Schlotterbeck.
Und damit natürlich.
Aber der Bruder natürlich. Mario Basler meint ja immer nicht den Keven, sondern den Nico.
So.
Den Schlotterbeckham.
Schlotterbeck übrigens auch so ein Typ, wenn der geblieben wäre. Naja. Ist er nicht. Der spielt jetzt bei Augsburg und will gerne Punkte mitnehmen von der Kastropa am Samstag. Schaffen sie das? Ist Augsburg aktuell schlagbar, anders gefragt?
Schlagbar ist jede Mannschaft, aber Augsburg, schön, muss man schon sagen, sehr stabil unterwegs in diesem Jahr. Haben jetzt 1-3 gegen Bayern verloren nach einer gelb-roten Karte, da stand es noch 1-1. Davor haben sie 11 Spiele nicht verloren, haben in diesen 11 Spielen nur 3 Gegentore bekommen, also defensiv sensationell gut, muss man sagen. Das wird eine richtig schwere Aufgabe für den VfL, der aber gleichzeitig höllisch aufpassen muss, das hat man ja jetzt gesehen, nicht ins offene Messer zu laufen. Also da ist auch bei den Fans, sage ich, Geduld gefragt, weil ich gehe davon aus, dass der VfL da nicht direkt mit der Brechstange auf Teufel komm raus angreifen wird, sondern man muss erstmal wieder diese defensive Stabilität finden. Und so erwarte ich ein enges, eher zähes, zweikampfintensives Spiel. VfL wird ein anderes Gesicht zeigen in Sachen Mentalität, da bin ich mir sicher. Und ja, am Ende reicht's 1-0.
Knapp, um Haaresbreite.
Bei der Tordifferenz bin ich ähnlich wie Ralf. Ich würde auf ein 2-1 tippen, aber ich glaube nicht, dass sie sehr zurückhaltend sind am Anfang. Ganz im Gegenteil. Also die Mannschaft wird sich nicht großartig verändern. Die Hoffnung auf Bernardo, die ist da.
Ja.
Dass der reinkommt und dann nochmal dann auch mit seiner Art alleine, brasilianische Freude, dann auch da entsprechend dann eine andere Intensität reinbringt. Vorne der Wechsel ist zwangsläufig. Mairon Boadu müsste diese Woche schon irgendwie, ne, Dieter Hecking irgendwie komplett nochmal von sich überzeugen, dass er dann nochmal erneut anfangen dürfte. Ich glaube, Herr Masuras, ne, wird anfangen und dann ist da sofort auch ein anderes Anlaufverhalten da und die Jungs, die können sich gar nicht zurückhalten. Darfst du nicht in dem Heimspiel, gerade in dem nicht. Du musst eigentlich Augsburg sofort zeigen.
Zurückhalten meinte ich, dass sie nicht hinten alles aufmachen.
Nein, das ja nicht, aber dann.
Das meinte ich damit. Nicht zurückhaltend in puncto Zweikämpfe und Intensität und Anlaufen und Bälle erobern. Das nicht.
Also die müssen von der ersten Minute an, wie man dann immer sagt, da muss der Rasen brennen. Ne? Ja, und nur so kriegst du dann ja auch die Fans dann wieder. Und dann ist das Stadion da und dann geht auch was. Ne, und so, die sind jetzt nicht ins Spiel gegen Stuttgart reingegangen, wir werden gesagt haben, gucken wir mal, lass mal 60 Minuten spielen, dann werden die müde, die wollten das auch, aber die haben es halt nicht auf den Rasen gebracht. Jetzt, ne, muss es dann halt klappen, weil danach hast du nur noch 5 Spiele.
Eben,
ne?
Es ist mit Druck wieder verbunden und zuletzt hat der VfL ja unter Druck.
Geh du immer mit deinem Druck. Ey, bitte, Annalena, die sind Fußballer, die
und
verdienen
dann in
Geld.
Heidenheim mega Druck.
Ja, eben. Das ist.
Hör mir auf, ich bin nicht schon nervös vor dem Heidenheim-Spiel. Ja, okay, warte mal, ich muss noch tippen. Ich unterschreibe das 2-1. Klaue einfach den Tipp. Und dann, ja.
Liebe.
Und dann schauen wir, was draus wird.
Du hast halt Ahnung.
So, genau.
Schauen wir mal.
Ja.
Obwohl, wäre es nicht besser, wenn wir gegen den VfL, du tippst ja nicht gegen den VfL, ne? Dann nimm du den 2-1, dann nehme ich 2-1 für Augsburg. So, und dann wird's was.
Meinst du?
Ja.
Okay. Ja, wenn es das ausmacht jetzt, dann.
Ja, natürlich.
Ein Aberglaube. Okay.
Ja, dann mach doch. Fußballer sind sowieso per se abergläubisch, dann nehmen wir das mal auf. Und bitte? Dann nehme ich, wenn jetzt einer meint, der muss auf mich schimpfen, dass ich gegen den VfL tippe, dann bitte.
Ich bin sicher, deine Meinung wird auch teilweise. Also bei den Fans so sein, ne? Nach dem Spiel.
Ja, kannst du doch nicht positiv gestimmt in das Spiel gehen, nach so einer Leistung wie gegen Stuttgart. Das ist so. Ja, ist doch so.
Genau.
Ne? Aber das, ne, jetzt ist heute, Samstag war das Spiel, heute ist Montag, ne, dann Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, dann kommt die,
ist noch Zeit.
Die positive Stimmung dann zurück.
Richtig.
Dann, wenn dann die Meldung dazu kommt, dass Bernardo spielen kann.
Genau, ich hoffe auch bei euch ist die positive Stimmung die Woche da. Vielleicht baut die sich auch noch auf in Vorfreude auf das nächste Heimspiel. Und dann sage ich bis nächste Woche. Mit hoffentlich auch positiver Stimmung.
Tschüss, danke.
Ciao, tschüss.
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk, ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung und Radio Bochum. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform. Dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback per Sprachnachricht. Die Nummer findet ihr in der Beschreibung. Alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de und radiobochum.de.